Willkommen zum Innopuls, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.
Hallo liebe Hörer, willkommen zum Innopuls Podcast. Mein Name ist Martin Almendinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Ökosysteme sprechen. Dabei darf ich Professor Dr. Katja Schenke-Leiland, Direktorin am NMI der Universität Tübingen, sowie stellvertretende Vorständin bei der Innovationsallianz Baden-Württemberg im Podcast begrüßen. Hallo, Frau Schenke-Leiland.
Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf heute.
Sehr, sehr spannende Episode heute, glaube ich, weil wir eben vor allem den Fokus auf die Innovationsallianz Baden-Württemberg legen wollen, was ja doch, glaube ich, in Deutschland eine Besonderheit darstellt. Was genau daran besonders ist, werden wir heute von Ihnen natürlich im Detail erfahren. Bevor wir da auch reinstarten, ist es uns immer ganz wichtig, natürlich erstmal die Menschen dahinter kennenzulernen und zu verstehen. Und ich habe es schon angekündigt, Professorin, Doktorin und natürlich dann auch noch einige weitere Ämter. Aber genau, Sie haben mehrere Hüte heute auf, so viel kann man verraten. Und wahrscheinlich haben sich die Hüte so angesammelt über die Zeit. Von daher wäre es, glaube ich, mal ganz spannend, auch in die Vergangenheit zu gucken, wie Sie überhaupt dann heute auch stellvertretende Vorstände geworden sind. Nehmen Sie uns da gerne mal mit auf Ihrem Werdegang und Ihre Reise. Wie wird man dann eben auch Vorstandsmitglied in der Innovationsallianz?
Ja, sehr gerne. Da nehme ich Sie gerne mit auf eine kurze Reise. Ich versuche es kurz zu halten. Also ich bin Biologin. Ich habe in Jena in Thüringen studiert. Ja. Und ganz am Anfang habe ich sogar Biologie, Psychologie und Soziologie studiert, weil ich mich nicht so recht entscheiden konnte. Und habe dann aber in Biologie, aber schon damals in der Medizin promoviert bin dann in die USA gegangen als Postdoc, alle Stufen, die man so durchläuft, durchlaufen, Postdoc, dort war es Assistant Professor, das ist vergleichbar bei uns als Junior Professor. Ja. An der UCLA war ich da in Los Angeles und habe verschiedene Stammzellgebiete dort erlernen können und auch beforschen können. Vor allem eben mit den embryonalen Stammzellen hatte ich angefangen. Da war ich dann von 2004 bis 2010 eben in den USA. Dann bin ich zurückgekommen mit einem Rückholeprogramm der Fraunhofer Gesellschaft damals. Bin Gruppenleiterin in Stuttgart am Fraunhofer Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik geworden, habe dort dann auch wieder alle Stufen durchlaufen, währenddessen ich aber meine Assistance Research Professur an der UCLA noch behalten habe, weil es mir immer schon wichtig war, weiterhin auch akademische Forschung und auch Lehre zu machen, aber eben auch die angewandte Forschung in der außeruniversitären Einrichtung, damals eben Fraunhofer, voranzutreiben. Und dort war ich dann, wie gesagt, Gruppenleiterin, Abteilungsleiterin. 2016 wurde ich dann auch als Interims geschäftsführende Institutsleiterin vom Institut in Stuttgart. Und parallel dazu bin ich dann aber auch 2011 an eine Professur nach Tübingen gewechselt, wo eben ein neuer Studiengang entstehen sollte, der interuniversitär, damals auch einzigartig in Deutschland. Man hat hier zwei Universitäten, einmal die Tübinger Universität mit der medizinischen Fakultät, wo dann auch die Professur etabliert werden sollte, zusammen mit der Universität in Stuttgart, wo man die Ingenieurswissenschaften eben mit den Naturwissenschaften und der Medizin zusammenbringen möchte, um Medizintechnik voranzutreiben. Das ist auch okay. Und mittlerweile bin ich auch die Studiendekanin des Studiengangs und konnte dort eben Bachelor mit etablieren und dann auch den Master mit aufsetzen. Und mittlerweile haben wir da verschiedene Masterprogramme, die sich dann eben auf diesen Medizintechnik interuniversitären Bachelor aufsetzen. Und mittlerweile haben wir auch einen Graduiertenkolleg sogar. Also man kann dann auch promovieren auf diesen Gebiet Medizintechnik. Also das alles so ein bisschen vielleicht zum Hintergrund. So bin ich in das Schwabenland gekommen, in diese Region hier. Und also seit 2010, 2011 an der Uni in Tübingen. Und als sich das dann eben ergeben hat, dass das NMI, der Hugo Hämmerle, das war der Vorgänger von mir, der Institutsleiter, der übrigens auch die Innovationsallianz mitgegründet hat, einer der Urväter sozusagen der Innovationsallianz, als er jetzt in Rente gegangen ist, hat es sich für mich ergeben, dass ich mich auch auf die Direktion, auf die Institutsleitung des NMIs beworben hatte. Und das war auch für die Universität Tübingen damals attraktiv, weil es ist ein An-Institut, wie man es auch aus dem Namen her lesen kann. Außeruniversitäres Institut, aber in engem Schulterschluss mit der Universität Tübingen, mit dem Ziel, exzellente Grundlagenforschung in die Anwendung zu bringen. Das ist eine der Missionen. Und die andere Mission, das ist natürlich auch für Ihre Hörerschaft wahrscheinlich interessant, ist eben auch die Unterstützung von kleinen und mittelständischen Unternehmen, aber eben auch Ausgründungen zu forcieren, eigene Ausgründungen oder auch Ausgründungen aus der Universität, aus den Hochschulen oder auch aus Firmen zu unterstützen mit Infrastruktur, mit Wissen, dass man eben in diesem gesamten Gebiet der Gesundheitsforschung, das ist das Hauptthema am NMI, vorankommen kann. Wobei wir auch noch andere Themen haben, aber 80% ist ungefähr Gesundheitsforschung. Und dann haben wir aber auch noch eine ganz starke Analytik am NMI, die auch andere Branchen, Umwelt, Energie, Automotive unterstützt mit Analysen. Genau, das vielleicht zu mir. Ich hoffe, es war nicht zu lang.
aber es hilft, glaube ich, sehr gut, um es zu verstehen, weil wie Sie schon gesagt haben, ich glaube, für die Hörer ist es erstmal so, klar, jeder kennt wahrscheinlich noch eine Uni oder eine Hochschule, hat man eben studiert, aber Sie haben es gerade auch schon schön erklärt, das Besondere ist eben, es ist ein Institut an der Uni, weil, um das auch zu verstehen, dieses Konstrukt Innovationsallianz, da gehen wir auch gleich noch tiefer rein, muss man verstehen, dass es eben ein Zusammenschluss ist von verschiedenen Instituten, ich glaube 12 Stück heute. Aber das war natürlich nicht immer so, sondern ich gehe mal davon aus, dass jedes Institut in sich wahrscheinlich erstmal existiert hat und es dann irgendwelche Tendenzen gab, wo man meinte, und da werden Sie sicher gleich auch ein bisschen erzählen, dass man doch gemeinsam eigentlich viel mehr erreichen kann. Aber ich glaube, jeder muss, glaube ich, von Hörern erstmal verstehen. Normalerweise kennt man das, dass es natürlich viele Unis gibt und jede Uni ist für sich, so in Anführungszeichen ein eigener Leuchtturm, ja, oder manche sagen auch Elfenbeinturm manchmal. aber Sie haben es gerade auch eben dann gesagt, es geht eben auch um den Transfer, also eben wirklich in die Anwendung zu bringen und eben dann zum Beispiel auch Unternehmen, KMUs beispielsweise, auch zu unterstützen. Deswegen, glaube ich, wäre zu Beginn erstmal überhaupt spannend, dieses Konstrukt Innovationsallianz viel besser zu verstehen. Nehmen Sie uns da gerne mal mit und erklären Sie mal, was ist es heute, aber wie war vielleicht auch erstmal der Ursprung? Also was war die Motivation noch dahinter?
Sehr gerne. Wie Sie schon gesagt haben, ist es ja, sehr besonders. In Baden-Württemberg haben wir die Landesinstitute. Das sind außeruniversitäre, anwendungsorientierte, sehr anwendungsnahe Forschungsinstitute. Mhm. Und da haben wir in der Innovationsallianz eben 12 Institutionen. Es gibt aber über die 12 hinaus noch weitere Forschungsinstitute, die sich eben vor allem auf Forschung für die Anwendung spezialisieren und das in unterschiedlichen Bereichen. Ich habe eben gerade über das NMI gesprochen, wo eben Gesundheit und Analytik im Fokus steht. Aber wir haben hier sehr, sehr unterschiedliche, sehr breite Themen, die reichen von Mikroaufbautechnik, Lasertechnologien, Mikroelektronik bis Sonnenenergie, Wasserstoffforschung im Baden-Württemberg, aber auch Mikroanalysesysteme, Informatik, ganz wichtig natürlich, ganz aktuelles Thema, künstliche Intelligenz, aber auch Kraftfahrtwesen, natürlich, wir sind hier in Baden-Württemberg, Kraftfahrtwesen, Fahrzeugmotoren. Und wir haben auch ein Institut, die sich mit Edelmetallen beschäftigen. Wie man da schon heraushört, sind eben diese Themen sehr, sehr breit aufgestellt. Da fragt man sich, wie kommen die zueinander? Wie finden die zu einer Allianz oder mittlerweile eben auch in einem gemeinsamen Verein? Weil in Vereinen, das kennt man ja aus dem privaten Leben, hat man immer irgendwas, was einen verbindet. Und uns verbindet eben ganz klar dieses Ziel, wie ich es vorhin auch schon über mein Institut gesagt habe, exzellente Forschung, entweder selber auch mit zu betreiben für die Anwendung oder eben Forschung aus den Grundlagen zu nehmen und diese in eine Anwendung zu bringen. Und das mit Firmen, für Firmen und wie so eine Art Scharnierfunktion zwischen den Universitäten, zwischen den Hochschulen, die ja auch akademisch, also auch in der Lehre tätig sind und diese Institute eben dann in der Scharnierfunktion, die sich vor allem auf die Forschung fokussieren, um dann Technologien, Prozesse oder auch Produkte an den Markt zu den Kundinnen, zu den Patientinnen oder auch zu den Firmen zu bringen. Mhm. Und das ist genau das, was uns verbindet, wo wir alle an einem Strang ziehen, und wo wir auch verbrennen.
Mhm. Könnte man dann vereinfacht sagen, dass eigentlich, also alle verfolgen quasi von der Grundstruktur her dasselbe Ziel, aber jeder hat einen ganz anderen Fachfokus und Forschungsfokus auch. Ist das, also wahrscheinlich zwangsläufig, wie Sie es gesagt haben, ist eine Riesenbandbreite, was Sie alles aufgezählt haben. War das aber schon immer klar, dass es dann diese 12 sind oder ist das irgendwie zunehmend gewachsen oder wo ist da der Ursprung quasi auch?
Also es ist gewachsen und auch über die Zeit ist es gewachsen. Es ist auch nicht in Stein gemeißelt, dass wir jetzt mit diesen 12 Institutionen bleiben. Ich glaube, es ist wichtig in diesem Bündnis. Wir sind auch sehr offen, dass neue Institute dazu kommen. Ich habe vorhin gesagt, wir sind nicht die einzigen außerakademischen anwendungsforschungsorientierten Institutionen in Baden-Württemberg. Wichtig ist, dass es immer komplementär ist im Verband. Mhm. Und ja, dass das wirklich von der Mission her ganz klar ist, wir sind die Unterstützer hier in Baden-Württemberg, vor allem von kleinen und mittelständischen Unternehmen, die vielleicht keine eigene Forschungsabteilung haben, aus welchen Gründen auch immer, oder die eine ganz spezielle Anwendung brauchen. Wir arbeiten durchaus auch mit großen Firmen, mit großen Partnern in Baden-Württemberg, Deutschland und auch darüber hinaus. Mhm. Wenn es eben ganz spezielle Fragestellungen geht, wo eine Expertise gebraucht wird in einem ganz gezielten Thema. Mhm. Und das haben auch viele Kurse nicht. Und da geht man dann eben zu den Experten zum Beispiel zu uns, wo wir vor allem dann auch unter bestimmten Regularien wenn ich jetzt an die Zulassung von Medizinprodukten zum Beispiel denke, wo wir eben unter bestimmten Qualitätssicherungselementen oder Prozessen arbeiten können, sodass eben auch die Prozesse, die Produkte, die Prototypen, die wir dann entwickeln in unseren Instituten, dass sie auch wirklich schnell eine Translation in den Markt oder, wie ich es vorhin auch gesagt habe, zu den Patienten finden können. Das hat man vielfach in den Universitäten und Hochschulen nicht, wo ja wirklich Grundlagenforschung im Fokus steht wo es nicht so sehr um diese Zertifizierungsaufgaben geht.
Sie hatten es auch gerade auch noch beiläufig erwähnt, Sie haben gesagt, es ist inzwischen ein e.V. seit 2021, davor war es eben dann eben noch kein e.V. Das heißt, kann ich mir so vorstellen, davor hatte man sich einfach ein bisschen ausgetauscht und ist irgendwie gemeinsam aufgetreten und jetzt hat man das irgendwie institutionalisiert und da kommen wir sicher auch gleich noch ein bisschen drauf. Das heißt, man merkt halt, man will mehr zusammenarbeiten oder man sieht mehr Synergien oder Potenziale, weil Sie haben ja auch zwei Hüte auf. Einerseits sind Sie eben dann Direktorin vom Institut selber oder von einem Institut und gleichzeitig sind Sie aber im Vorstand eben von diesem, ich nenne es mal Überbau, von diesem e.V. Können Sie da auch mal erklären, wie kam es dazu, dass es dann dafür extra jetzt ein e.V. braucht oder was ist da so die Kernvorstellung auch perspektivisch, warum man das so macht?
Also wie Sie schon gesagt haben, den Zusammenschluss von der Mehrheit der Institute, die heute auch die Innovationsallianz im Verein bilden, gab es schon. Die Erkenntnis ist jetzt nicht so ganz frisch. Es gab, und mein Vorgänger Hugo Hämmerle hat das wirklich mit ins Leben gerufen, dass man sagt, hey, wir haben alle eine Mission, wir sind aber alle eigentlich recht kleine Institute, wenn man das vielleicht auch mit Großforschungseinrichtungen wie beispielsweise Fraunhofer-Gesellschaft vergleicht. Und viele unserer Kunden aus den KMU, aus dem kleinen und mittelständischen Bereich, brauchen bei bestimmten Fragestellungen eine ganze Pipeline von verschiedenen Technologien, von unterschiedlichen Expertisen. Und ein Institut alleine hat das vielleicht nicht. Vor allem, wenn ich mir überlege, die ganzen innovativen Themen, die werden immer komplexer. Man vermischt unterschiedliche Themen. Ich habe vorhin die künstliche Intelligenz erwähnt. Die wird vermischt mit Fragestellungen im Motorenentwicklungsbereich oder auch in der Gesundheit. Und so braucht man relativ zügig auch unterschiedlichste Themen, die eben ein Institut, eine Institution nicht leisten kann. Und das war einfach eine logische Schlussfolgerung, dass man sich hier zusammenschließt, dass man einen strukturierten und geordneten Austausch auch sucht. Und da sind wir auch dem Wirtschaftsministerium von Baden-Württemberg sehr dankbar. In der Vergangenheit gab es hier Möglichkeiten, dass man, am Anfang kannte man sich nicht so gut und da konnte man sich eben über Forschungsprojekte auch kennenlernen. Man hat gemeinsame Forschungsprojekte über 3, 4 Institute aufgesetzt mit wirklich großen Themen, wo man gesagt hat, lernt euch jetzt kennen, aber entwickelt auch gleichzeitig was, was dann eben in die Translation gehen kann, was auch für unsere Firmen hier in Baden-Württemberg interessant sein kann. Und so hat es angefangen, dass man sich auch kennengelernt hat aus diesen, ich sag mal, kleinen Pflänzchen, wenn ich jetzt mit Beispielen arbeiten kann, damit man sich vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann, aus einem solcher Vorlaufforschungsprojekte, die über Innovationsallianz-Institute gespannt war, ist zum Beispiel ein großes, jetzt mittlerweile BMBF, also bundesgefördertes, Exzellenzcluster geworden. Das ist ein Cluster, was in Freiburg von Herrn Schickert koordiniert wird, aber wo eben unterschiedlichste Institute, unter anderem eben auch mein Institut, gemeinsam wieder an einem ganz großen Thema arbeiten, wo unterschiedlichste Kompetenzen auch gebraucht werden. Und dadurch, dass wir eben in diesem zuvor durch das Wirtschaftsministerium finanzierten Projekt auch in diese Richtung schon vorforschen konnten, hatten wir jetzt eben bestimmte Technologien, Prozesse, aber vor allem auch die Menschen, die miteinander verbunden waren, am Start und konnten direkt loslegen und waren dann eben auch erfolgreich, Bundesgelder nach Baden-Württemberg zu holen, um das noch weiter auszubauen.
Das wäre nämlich genau auch meine Frage gewesen, nämlich diese Finanzierungsart. Also es ist ja schon so, klar, Sie machen auch sehr viel Auftragsforschung für Unternehmen, die dann auch natürlich dafür bezahlen, aber das wird ja nicht ausreichen, denke ich mal. Sondern da werden natürlich auch große Interessen eben auf Bundebene oder Länderebene sein, um dann zum Beispiel Schwerpunkte zu setzen oder um auch wirklich Forschung mal langfristig zu ermöglichen oder Langzeitforschung ermöglichen zu machen, gerade im Gesundheitsbereich wahrscheinlich ein Riesenthema. Das heißt, kann man schon sagen, das Land Baden-Württemberg hat ein sehr großes Interesse dran, dass es so eine Innovationsallianz gibt. Und ich weiß nicht, ob das, hat es auch einen Effizienzcharakter dann aus Sicht eines Landes oder hat es erstmal vor allem einen Effektivitätscharakter, dass man sagt, man kann viel besser an den Schnittstellen gemeinsam forschen, man kann viel dann auch bessere Ergebnisse erzielen, wenn eben gleich von Anfang an irgendwie die Forscher zusammensitzen, die eben auch für die Problemstellung von morgen sprechen. Also was ist da so vielleicht auch ein bisschen mehr die Motivation vom Land Baden-Württemberg, außer dass man wahrscheinlich Wirtschaftsförderung macht und ein Unternehmen natürlich irgendwie unterstützen möchte, Arbeitsplätze und so, aber vielleicht darüber hinaus auch?
Ja, genau. Also Sie haben schon viele Punkte auch eben selber angesprochen. Das ist im Prinzip alles. Alles das, was Sie erwähnt haben. Man schafft im Land eine Expertise, die aber auch niederschwellig für diese kleinen und mittelständischen Unternehmen erreichbar ist. Sie haben vorhin angesprochen, manchmal ist auch so ein bisschen Berührungsangst zu den Universitäten. Ja. Sie haben den Leuchtturm angesprochen, beziehungsweise den Elfenbeinturm. Beide Türme sind interessant, klar, aber der Elfenbeinturm, da getraut man sich vielleicht auch nicht wirklich so sehr ran. Ja. Und da sollten eben niederschwellige Angebote für diese KMU auch da sein. Dafür hat man die Institute natürlich auch unterstützt und ins Leben gerufen. Dann die Initiative, warum und wieso manche von den Instituten auch gegründet worden, ist sehr stark auch aus den IHKs, aus den Industrie- und Handelskammern herausgegangen, sowas zum Beispiel auch bei meinem Institut, die eben gemeinsam mit den Unternehmen und auch mit den Bürgerinnen und Bürgern aus Baden-Württemberg festgestellt haben, wir haben hier eine absolut Weltklasse Spitzenforschung in unseren Universitäten. Wir haben eine exzellente Lehre in unseren Fachhochschulen, aber es kommt wenig bei uns, bei der Gesellschaft an. Und deswegen hat man auch gemeinsam mit der Politik und vor allem eben dann auch mit dem Wirtschaftsministerium überlegt, wie kann man das ändern? Wie kann man es auf den Weg bringen? Mein Institut beispielsweise wurde 1985 gegründet aus dieser Idee heraus. Es gibt Institute, die sind mittlerweile noch älter, das DETV Denkendorf, DETF, das ist die Textilforschung dort. Es gibt auch ganz junge Institute, die es vielleicht erst 10 Jahre gibt, aber alle haben gemein, dass man eben wirklich was auch bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen lassen möchte. Und dazu gehört eben auch diese Translation. Das ist natürlich im hohen Interesse unserer Regierung hier in Baden-Württemberg. Dann ja, Sie haben auch die Effizienz angesprochen. Also ich glaube, wenn man sich die Statistiken der Innovationsallianz Institute anschaut, das lässt sich vorzeigen. Also wir haben jetzt, wenn ich die Zahlen aus 2022 gerade vorliegen habe, wir haben Umsatz von insgesamt über 215 Millionen Drittmitteleinwerbungen. Mhm. Wenn ich da Drittmittel sage, sind das in der Regel natürlich auch Landesmittel, wobei die immer weniger werden. Also leider muss ich sagen, die Forschungsprojekte nehmen ab, auch auf Bundesebene nimmt es momentan ein bisschen ab. Das ist aber die Gesamtsituation. Ja. Aber von diesen 215 Millionen kommt sehr, sehr viel vom Bund nach Baden-Württemberg aufgrund der Expertise unserer Forscherinnen und Forscher, von der EU. Es sind EU-Mittel hier mit dabei. Und das sind ungefähr 1700 Mitarbeitende, die dann hier Forschungsthemen mit diesen Geldern bearbeiten. Okay. Wir haben es mal ausgerechnet, ungefähr zwischen, also wenn wir einen Euro vom Land bekommen, dann ist das immer ein bisschen unterschiedlich in den Instituten, aber grob machen wir daraus 3 bis 4 Euro, indem man eben neues Geld, frisches Geld nach Baden-Württemberg holt. Wir bearbeiten insgesamt über 4.900 Projekte und Forschung und Entwicklungsaufträge innerhalb eines Jahres und davon sind fast 50% von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und das zeichnet sich aus, weil das ist auch ein Unterschied zum Beispiel zu Großforschungsinstitutionen wie die Fraunhofer Gesellschaft, die vor allem mit großen Firmen arbeitet und die auch selten Kleinstprojekte. Also wir haben teilweise Projekte, die wir bearbeiten in einem Auftragsvolumen zwischen 1.000 und 5.000 Euro. Ja, okay. Also da das sind wirklich ganz kleine Projekte, wo auch sehr kleine Firmen davon profitieren können, wenn sie eben ja eine Kleinstückfertigung brauchen. Das bekommt man eben nirgendwo, wenn man woanders hingeht. Und ja, also ich denke, wir sind hier, wir müssen uns nicht verstecken. Im Gegenteil, ich glaube, wir können stolz darauf sein, was diese Institute geschafft haben und geschaffen haben. Und was auch interessant sind, wir sind nicht nur Partner in der Forschung und Entwicklung in diesen Verbundprojekten oder auch Direktaufträgen von den Firmen, sondern wir schaffen auch neue Firmen. Also hier haben wir auch wirklich einen großen Track Record von Firmen, die aufgrund von Institutionen, und das ist dann vor allem eben diese Eigenforschung, die man betreibt, die wir dann vorantreiben, wo wir dann auch Patente, Intellectual Property generieren können, die dann wiederum in solche Ausgründungen gegeben werden können. Ja. Und da entstehen neue Firmen und so sind über die letzten 10 Jahre Firmen entstanden, wo auch nochmal 500 Arbeitsplätze ungefähr generiert wurden. Das ist wirklich beeindruckend, finde ich auch.
Ja, weil das, glaube ich, das ist auch eine ganz aktuelle Diskussion. Ich glaube, da gab es jetzt zum Beispiel beim Förderverband gab es jetzt kürzlich diese Innovationsagenda, die auch relativ klar auch gesagt hat, ich glaube, so steht es nicht im Bericht, aber ein paar Teilnehmer haben das so kommuniziert, auch in Social Media, dass eigentlich viel zu viel Geld erstmal irgendwie Richtung Fraunhofer und Max Planck irgendwie versandet über Jahrzehnte und irgendwie diesen Transfer, also das, was Sie gerade gesagt haben, Arbeitsplätze, Unternehmensgründungen, dass man davon eigentlich zu wenig sieht für das Verhältnis, was reingeht. Und da gibt es ja auch gewisse Studien inzwischen, dass man sieht, wir sind der Forschung wirklich weltweit vorne, aber wir schaffen es nicht, das in dieses Entrepreneurship dann eigentlich zu transferieren. Ne? Also dieses Academic Entrepreneurship ist ja auch so ein Riesenthema. Forscher wollen Forscher sein, aber nicht unbedingt Unternehmer und Unternehmer sind wiederum nicht unbedingt die Forscher. Das ist ja ein Riesendilemma, was wir in Deutschland haben, wo ja immer mehr jetzt dran gearbeitet wird, dass man das schafft. Ich meine, klar, wenn man anwendungsorientierte Forschung macht, ist man, glaube ich, immer mit einem Fuß automatisch logischerweise in der Wirtschaft. Aber ich glaube, das ist natürlich auch eine Herausforderung, wie Sie es auch gesagt haben, für jeden Euro, den Sie da bekommen, natürlich auch mal zu gucken, kriege ich damit auch eine Wertschöpfung dann irgendwie in die Wirtschaft. Ne? Also von daher fand ich es auch spannend, dass Sie gerade gesagt haben, es gibt schon gewisse KPIs wie geschaffene Arbeitsplätze, Patentanmeldungen, Unternehmensgründungen. Das heißt, es ist schon etwas, was Sie auch intern so tracken als Metriken, oder?
Auf jeden Fall, weil man muss sich ja auch messen lassen. Ganz aktuell werden wir jetzt auch evaluiert vom Wirtschaftsministerium. Und natürlich muss man schauen, ist man noch am, ist man aktuell, wird man gebraucht? Ist das was das Land noch braucht, was wir selber noch brauchen? Wo stehen wir? Ja. Und ich denke, mit der Breite von Vorlaufforschung, Verbundforschung, aber eben auch Auftragsforschung für Firmen. Da haben wir wirklich ein breites Spektrum und zusätzlich eben aber auch diese Service- und Dienstleistungen, wo wir Beratung machen, wo wir Prozessoptimierung machen, was gar nicht im Interesse ist von universitärer Forschung.
Ja,
nicht das Ziel und auch nicht von den Hochschulen. Da sind wir wirklich Spitze in unserem Verband, in unserem Verband von den unterschiedlichen Institutionen. Wir können aber auch Schulungen und Veranstaltungen anbieten, das im Sinne von lebenslanges Lernen, wo wir dann auch Mitarbeitende von Unternehmen auf bestimmten Innovationsthemen und auch Forschungsfeldern aktuell halten. Aber wir bieten auch Prüfungen an und das ist auch speziell in akkreditierten Laboren. Und gerade das ist ja auch eine Thematik, das kennen Sie bestimmt auch, das ist auch nicht so einfach. Es gibt nicht so viele akkreditierte Labore, wenn ich jetzt an die ganze Medizinprodukteverordnung denke oder die IVDR, da muss man auch erstmal Zugriff haben und Möglichkeiten. Wer was weiß, sage ich
mal. Ja, genau.
Und das in Baden-Württemberg vor Ort. Und ich hatte es vorhin schon angesprochen, diese Prototypen- und Kleinserienfertigung, dass mal auch eine Firma oder eine kleine Ausgründung was ausprobieren kann. Funktioniert das überhaupt so, wie ich gedacht habe? Oder was muss man vielleicht verändern? Und das können auch Hochschulen, Universitäten, aber eben auch diese Großforschungsinstitutionen gar nicht anbieten teilweise. Ja. Und ich denke, da haben wir eine tolle Nische. Wir besetzen auch viele Querschnittstechnologien. Aufgrund dieser Zusammenarbeit innerhalb der Innovationsallianz können wir wirklich diese ganzen Themen, die ich vorhin angesprochen habe, von Materialentwicklung, Werkstoffe, Mikrosystemtechnik, Biotechnologie, Nanotechnologie etc.
Spannend. Ich habe sehr, sehr gut verstanden, warum man sowas braucht, so eine Allianz, wo dann quasi auch ihr Impact dann auch ist. Wenn wir da auch mal ins konkrete Zusammenarbeitsmodell gehen, jetzt hatten Sie ja auch schon gesagt, also ist noch relativ frisch der e.V. Und es ist ja auch so, dass trotzdem erstmal die meisten Mitarbeiter auf die Institute ja verteilt sind. Also es gibt ja jetzt nicht wie eine Art Holding oder eben der e.V., der wird ja auch nicht so viele Mitarbeiter haben, sondern wenn ich es richtig verstehe, sind es, glaube ich, so habe ich es auf der Website ein bisschen gesehen, das ist wahrscheinlich eine Handvoll Menschen, die vor allem erstmal offiziell eingesetzt sind, um eben diese Zusammenarbeit vor allem irgendwie vorzugeben oder irgendwie ein Zielbild zu entwickeln. Können Sie uns da auch mal mitnehmen und so ein bisschen erklären, wie können wir uns das vorstellen, wie diese Institute tatsächlich zusammenarbeiten, also auch auf den unterschiedlichen Ebenen, also gerade zum Beispiel erstmal auf der Institutsebene, Direktorenebene, so wirklich, was machen Sie da gemeinsam, wie oft kommen Sie zusammen, aber dann natürlich auch wirklich auf der Forscherebene, also wie forcieren Sie das auch oder wie schaffen Sie die Rahmenbedingungen, dass eben nicht nur dieselben vom selben Institut immer zusammensitzen, sondern dass man da irgendwie auch untereinander viel mehr Möglichkeiten bekommt, da auch einen Austausch zu haben.
Ja, sehr gerne. Also wir treffen uns sehr regelmäßig. Wir haben die Institutsleiter, Institutsleiterinnen der Institute der Innovationsallianz treffen sich in einer Institutsleitersitzung. Das findet 3 bis 4 Mal gesetzt im Jahr statt, aber es kann natürlich auch bei ganz aktuellen Themen ad hoc was angesetzt werden. Das war bei Corona ganz stark zu merken, da waren wir sehr aktiv, was können wir tun, wie können wir unsere Unternehmen, wie können wir unsere Kliniken unterstützen mit bestimmten Sachen, Masken sterilisieren, Masken herstellen. Das waren solche Themen, wo wir eben aufgrund von diesem Zusammenschluss des Vereins einfach eine E-Mail geschrieben haben und alle waren da, alle Institutsleiter, die auch mehrere Hüte alle haben. Und hier haben wir, wie Sie vorhin ja schon erwähnt haben, den Vorstand, der Alfons Dehe, Institutsleiter von Herrn Schiefer-Tilling-Schwenning, ist uns da Vorsitzender. Ich bin die Stellvertreterin und wir haben eine Geschäftsführerin, die Anke Fellmann. Das ist unsere gute Seele und die hält den Verein zusammen und hält uns zusammen. Und sie hat vor allem auch ihre Netzwerke in andere solche Vereinigungen. Also es gibt ja zum Beispiel Vereinigungen Nordrhein-Westfalen, wo es ähnliche Institute gibt, die auch zusammengeschlossen sind. In Thüringen, in Sachsen, über Deutschland verteilt. Das gibt es nicht in jedem Bundesland. Okay. In Bayern gibt es zum Beispiel sowas wie die Innovationsallianz Baden-Württemberg nicht. Da ist Frau Fellmann aber auch mit unterschiedlichen Politikern, Politikerinnen schon im Austausch, weil die großes Interesse haben, sowas natürlich auch für ihre Institute, die es natürlich auch in Bayern gibt, vielleicht zu schaffen. Und über uns Institutsleiter und Leiterinnen werden dann eben verschiedene Themen diskutiert, strategische Themen vor allem, wo wollen wir hin, wo gibt es etwas, wo eine Nische ist, die wir füllen sollten, wo gibt es Bedarfe, natürlich aber auch, wo klemmt es. Momentan sprechen wir sehr viel darüber, wie sieht die Forschungslandschaft heute aus und wie wird Jahren aussehen, wo sind unsere Innovationen, wo können sie noch sein, vor allem eben bei den klammen Geldbörsen, die es jetzt gerade gibt. Sehr viel Forschungsförderung wird eingestellt, Programme werden eingestellt und das natürlich im Vorlauf von einem Wahljahr ist schwierig, wo, damit die Innovation nicht einschläft, wo kann man noch was tun, wo kann man auch appellieren. Wir sind im engen Austausch auch mit unseren Landtagsabgeordneten, aber auch mit Bundestagsabgeordneten, dass wir die auch aktuell halten zu bestimmten Themen. Wir beraten auch. Und unsere Mitarbeitende, das haben Sie ja auch gefragt, wie kommen die miteinander in den Austausch? Ja. Hier haben wir ein Wissenschaftler-Wissenschaftlerinnen-Meeting. Das hatten wir jetzt erst im Frühjahr, wo aus den unterschiedlichen Instituten auch von der Forschung über Technologieentwicklung, Ingenieure unterschiedlichster Art zusammenkommen und dann dort auch mal frei überlegen können, wenn wir jetzt ein imaginäres Projekt hätten, wie könnten wir da eine Entwicklung vorantreiben. Toll wäre natürlich, in der Vergangenheit hatten wir da nicht nur imaginäre Projekte, sondern da war dann auch die Möglichkeit, wenn man eine tolle Idee hat, wo man wirklich auch einen Unterschied machen kann in kurzer Zeit und sehr anwendungsnah, der dann auch hoffentlich noch vielleicht relevant ist für unsere Unternehmen hier in Baden-Württemberg. Da gab es dann auch noch die Möglichkeit, Projekte finanziert zu bekommen, wo man genau diese Ideen vorantreiben kann. Das ist momentan leider eben, wie gesagt, nicht. Nichtsdestotrotz öffentlich unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler trotzdem, weil man natürlich diesen Austausch am Leben halten muss. Und auch die, ich habe vorhin angesprochen, manche von den Entwicklungen oder Projekten, wie wir sie jetzt gerade am Laufen haben in Baden-Württemberg, wie diese Zukunftscluster, die Exzellenzcluster auch in den Universitäten, da sind viele Beteiligungen von unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch aus unseren Instituten mit dabei. Das gibt es nur, weil man sich kennt, weil man weiß, was der andere tut. Und nur über solche Austauschmodelle, wie zum Beispiel das Wissenschaftler- und Wissenschaftlerinnen-Treffen, möglich.
Jetzt ist es so, 12 Institute zusammenzuholen und dann so ein bisschen, sag ich mal, strategisch die Ziele zu setzen, das kann ich mir noch vorstellen, dass das machbar ist. Klar, da wird man auch nicht immer einer Meinung sein, denke ich mal. Da wird es auch unterschiedliche, ja, jeder wird auch seine Kultur wahrscheinlich haben. Es ist ja auch so, man ist ja trotzdem eigentlich erstmal ein gewisses autonomes Institut und trotzdem hat man natürlich ähnliche Stoßrichtungen, ähnliche Interessen. Gibt es da so trotzdem mal irgendwie Erfolgsbeispiele, wo man auch sagt, das war jetzt nicht vielleicht von allen 12? Also ich meine, klar, man kann sagen, die Innovationsallianz in sich ist ein Erfolg von allen 12. Aber wenn man mal eher so auf Projektebene geht oder vielleicht auch tatsächlich Unternehmensebene geht, gibt es da Beispiele, wo man sagen kann, da gab es mal etwas, wo 5 Institute oder 3 Institute oder 2 Institute gemeinsam was gemacht haben, wo man sagt, das kann man sagen, das wäre niemals entstanden, wenn nicht so und so eine Anzahl der Institute so eng zusammengearbeitet. Also gibt es da irgendein, weiß nicht, ein Forschungsprojekt oder ein Forschungsauftrag oder eine Unternehmung, die entstanden ist, wo man klar sagen kann, nur weil die Institute so eng zusammengearbeitet haben, ist das möglich geworden?
Ja, ich ziehe mir jetzt mal 2 Projekte raus, die natürlich aus dem Gesundheitsbereich kommen. Würde ich mir zwar erlauben. Also wir haben zum Beispiel über das Land gefördert von dem Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg, was ja der Ministerpräsident Kretschmann ins Leben gerufen hatte 2018. Da gab es verschiedene Fördermöglichkeiten für Projektideen, um die unterschiedlichen Akteure in so einem Gesundheitsstandort zusammenzubringen. Und das sind dann halt auch natürlich Forschung, die Kliniken. Man hat aber auch natürlich die Geldgeber, sag ich mal, die Krankenkassen beispielsweise mit dabei, und die Industrie, nicht zu vergessen. Und aus solchen, aus diesem Forum Gesundheitsstandort sind verschiedene Projekte gefördert worden, wo eben auch unterschiedlichste Institute aus der Innovationsallianz miteinander arbeiten konnten. Ein Projekt davon ist zum Beispiel das MDR-IVDR-Kompetenzzentrum, wo wir gemeinsam das NMI in Reutlingen und Hahn Schickert aus Freiburg ein Zentrum aufgebaut haben mit der unterschiedlichsten Kompetenz, wie der Name schon sagt, im Medizinproduktezulassungsbereich, aber auch in der In-vitro-Diagnostik-Zulassungsbereich. Und hier hat man die Kompetenzen zusammengeführt und hat eben eine erste Anlaufstelle geschaffen, wo sich kleine und mittelständische Unternehmen informieren können, wie kann ich beispielsweise mein innovatives neues Produkt so weit voranbringen, dass es zulassbar ist? Wer hilft mir bei der Zulassung? Wo muss ich dahin? Das sind zum Beispiel Fragen aus so einem Projekt. Ein weiteres Beispiel ist die prädiktive Diagnostik. Das war ein Projekt, wo mehrere unterschiedliche Partner mit involviert waren. Da haben wir auch vom FZI, Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe, Herrn Schickert in Freiburg mit der Mikroanalysesysteme zusammengeführt, um eben eine Diagnostikmöglichkeit auf verschiedenen Ebenen zu schaffen, wie man schneller, akkurater und besser immunassoziierte Erkrankungen erkennen kann und bei Patienten erkennen kann. Das waren zwei Beispiele aus meinem Institut, wo wir eben beteiligt waren beziehungsweise Koordinator waren. Es gibt aber natürlich auch noch andere Beispiele aus den unterschiedlichen Instituten, wo dann auch Produkte in den Markt gekommen sind. Ebenfalls Hans Schickert in Freiburg, die Spindiac Diagnostik, wo man eben auch während der Corona-Zeit eine schnelle Möglichkeit erschaffen konnte über eine Ausgründung von Hans Schickert, wie man PCR-Tests natürlich beschleunigt. Das war ja ein ganz wichtiges Thema zur damaligen Zeit. Einige von diesen Beispielen kommen mir in den Sinn, wo man wirklich entweder eine, wie Sie haben ja vorhin auch angesprochen, im Gesundheitsbereich, das ist, viele der Projekte laufen 2-3 Jahre. Da hat man nicht dann sofort entweder die Diagnostik, die in die Klinik gehen kann, oder das Produkt, was implantiert werden kann, sondern das dauert viele, viele Jahre, teilweise Jahrzehnte. Ich meine, wir haben das ja während Corona miterlebt mit dem Impfstoff, der sowohl bei BioNTech, aber auch bei CureVac, diese Technologien, das sind teilweise 15, 20 Jahre, die man gebraucht hat, dass man an den Punkt gekommen ist, um so eine Technologie dann auch wirklich in die Patientinnen und Patienten zu kommen. Sind wir ja auch natürlich mitbeteiligt mit unseren analytischen Möglichkeiten und verschiedenen Technologien und über solche Projekte.
Wenn wir jetzt auch noch in die Zukunft gucken oder weiter nach vorne gucken und würde es jetzt einfach mal so vorstellen, keine Ahnung, in 5 Jahren, was würden Sie sagen, wo müsste dann eine Innovationsallianz stehen? Also, weil ich könnte mir vorstellen, es gibt jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Man könnte ja sagen, ja, super, wir nehmen immer noch mehr Institute dazu, dadurch differenzieren wir uns mehr, weil wir irgendwie komplementärer werden, damit erhöhen wir vielleicht auch die Wahrscheinlichkeiten, dass man, zusammenkommt. Aber man könnte ja auch sogar sagen, eigentlich wollen wir erstmal gar nicht unbedingt quantitativ größer werden, sondern wir wollen eigentlich eher gucken, dass wir erstmal das Potenzial untereinander noch viel, viel mehr heben, wie das vielleicht bisher der Fall ist. Also wie diskutieren Sie das mit Ihren Kollegen, Kolleginnen? Gibt es da irgendwie eine klare Meinung oder muss man irgendwie mehr oder weniger versuchen, beides hinzukriegen? Also wie überlegt man da, was also die nächsten Schritte in den nächsten, sage ich mal, irgendwie 2, 3, 5 Jahren dann ist?
Ich glaube, die jetzigen Zeiten, auch die unterschiedlichsten Krisenmodi, die wir jetzt durchlaufen sind, gemeinsam als Gesellschaft, aber auch als Forscherinnen und Forscher, die haben uns ein bisschen von dem Weg abgebracht. Und es ist auch richtig, meiner Meinung nach, immer wieder wachsen zu wollen, immer mehr, immer größer Das war ja, das hat man in unterschiedlichen Forschungsgesellschaften auch gesehen. Mhm. Und das war schon, ich weiß nicht, ob das unbedingt das Ziel war, aber es war irgendwie, ja, man hat es getan, ja, weil es auch ging. Ja. Und diese Zeiten sind vorbei. Und das mhm. haben wir auch im Forum Gesundheitsstandort diskutiert, auch mit der Politik diskutiert. Ich denke, es wird wichtig sein, zu erkennen, wo liegen unsere Stärken, wo sind die Expertisen und mhm. dass wir die über Netzwerke besser vernetzen, besser mhm. zusammenbringen. Genau das, was wir eben in der Innovationsallianz auch versuchen, was die Anke ja. Fellmann und der Herr Dehe versuchen, nämlich die Akteure zusammenzubringen, weil es, wir können es uns einfach auch als Gesellschaft gar nicht leisten, alles überall zu machen und alles ja. überall aufrechtzuerhalten und ja, die Infrastrukturen. Ja. Und wir haben gar nicht das Personal. Ja. Also es fängt bei den Geldern für Gebäude und für Geräte und für die Personal, also fürs für die Menschen an mhm. und hört aber auch dort auf, dass wir gar nicht die notwendigen Mitarbeiter, die notwendigen Köpfe bekommen, ja. die das dann alles aufbauen wollen. Und wir sind ja auch in der Konkurrenz mit anderen Ländern, mhm. Innerhalb von Deutschland natürlich auch, aber auch ja. Europäisch und ja, über Europa hinaus. Und da muss man, ich denke, auch umdenken. Und das ist mhm. Auch ein wichtiges Thema in der Innovationsallianz. Wie nicht unbedingt konsolidieren, bisschen komisches ja. Wort, aber Stärken, mhm. Nicht stehen bleiben und weiterhin mhm. auf Innovation setzen. Und wir mhm. hoffen natürlich, dass das unsere Politik auch sieht. Mhm. Trotz der Krisenzeiten, trotz der teilweise Krisenstimmung ist ja. da sehr, sehr viel Potenzial. Und Sie haben es ja mhm. vorhin angesprochen, diese Potenziale noch besser zu heben ja. Und Akteure zusammenzubringen. Ich glaube, da ist wirklich die Antwort drauf, wie wir die mittelfristig, aber auch langfristig weiterhin erfolgreich sein können.
Ja, extrem spannend. Also ich erinnere mich nämlich nur so eine Zahl, und das waren dann auch so Geschichten, die ich gehört habe, dass ich glaube, zum Beispiel jetzt auch noch, um das Beispiel von Fraunhofer zu bringen, ich glaube, das sind inzwischen 54, glaube ich, sogar Institute oder mehr sogar. Und ja. das Thema kam ja dann, glaube ich, auch vor ein paar Jahren auf, dass man gesagt hat, ja, wo sind denn jetzt die Ausgründungen und wie machen wir jetzt aus Forscher und Entrepreneure? Und dann hat, glaube ich, fast jedes Institut selber wiederum angefangen, eigene Accelerator aufzubauen und keiner wusste eigentlich von den anderen, mhm. was die eigentlich wiederum machen. Und das war für mich dann so ein Negativbeispiel, wo ich gemerkt habe, da ist man, glaube ich, zu groß geworden. Also man mhm. schafft es nicht mehr, das zu koordinieren. Man blickt auch gar nicht mehr, wer wo was dann im Detail forscht und dann forscht man vielleicht sogar parallel. Man weiß aber gar nichts davon und man leistet sich ja jedes Mal eine Infrastruktur. Also jedes Mal richtig. Neue Gebäude, jedes Mal neue Netzwerke, jedes Mal neue Angestellte, jedes Mal eine neue Verwaltung. Und ich glaube, da als Außenstehender, ohne da Teil davon gewesen zu sein, mhm. aber ich würde auch sagen, ich glaube, als Gesellschaft kann man sich das nicht mehr leisten und es ist auch extrem schwer, das überhaupt noch zu verargumentieren, warum das was bringt, wenn man nicht die Ergebnisse unbedingt so sieht. Ne? Also von daher mhm. glaube ich, da seit Corona spätestens ändert sich da schon noch viel, dass man viel mehr auch versucht, effiziente Innovationen hinzubekommen. Und das eben dann beispielsweise durch gezielte Kooperation, oder? Also das ist es, würden Sie es so unterschreiben, oder?
Auf jeden Fall, das bringt es auf den Punkt. Ja, also effizienter, besser, schneller vor allem, aber mhm. auch wir müssen schneller werden. Also nicht nur im Bereich der Gesundheitsforschung, in der Gesundheitswirtschaft, sondern auch in anderen Zweigen. Wenn ich mir die ganze künstliche Intelligenz Diskussion anschaue und wir sind immer noch gefesselt mit, wie kommen wir an die Daten, wie verwenden wir die Daten. Mhm, ja. Man muss einfach schneller, effizienter werden. Und das wird man nicht, wenn man erst wieder an irgendeinem neuen Ort eine neue Institution gründet, neue ja. Infrastruktur schafft, bauen ist ja auch.
Bauen, ja.
Genau. Und dann noch versucht, die richtigen Köpfe zu finden, die das dann auch alles bedienen und verstehen können und vermitteln können. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man hier auf bestehende Expertisen setzt, dass man die stärkt, dass man die aktuell hält. Man darf auch nicht vergessen, und da spreche ich nicht nur für die Innovationsallianz-Institute, da spreche ich auch drüber hinaus aus unseren Universitäten, aus unseren Universitätsklinika, aus den Kliniken in der Peripherie. Wir haben teilweise sehr veraltete Infrastruktur. Dass der Laden überhaupt läuft, das ist teilweise verwunderlich. Ja, dass man wirklich Exzellenz schafft, Innovationen schafft mit sehr, sehr veraltete Technologie teilweise. Und ich finde, da muss hier wirklich immer up to date bleibt, aber diese Ressourcen nutzt, die vor Ort sind, dass man nicht von Grund auf neu was er schafft, sondern eben da ja in die Cluster hineingeht und in die Cluster investiert. Und das sieht man ja jetzt ein bisschen auch bei Herrn Lauterbach in der Krankenhausreform. Ich werte das jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber man sieht ja diesen Weg dahin, dass man ja auf Expertisen setzt und guckt, wo hat man gebündelt eine bestimmte Expertise und die nutzt man dann und man hat eben nicht alles überall. Das schaffen wir nicht und das können wir auch gar nicht mehr finanziell leisten.
Ja, extrem, also super, super offen, super ehrlich von der Einschätzung, finde ich extrem spannend und wie Sie sagen, ich glaube, das sieht man an vielen Stellen, dass, ja, wie gesagt, in der Wirtschaft würde man den Begriff Konsolidierung verwenden, aber man kann natürlich auch sagen, irgendwie vielleicht systemischer oder einfach smarter auch einfach überlegt und synergetischer vielleicht auch irgendwo überlegt. Ich will Sie nicht aus dem Podcast lassen, aber mit einer letzten Frage, Sie haben noch künstliche Intelligenz angesprochen. Was ist denn da so Ihre Einschätzung? Klar, Sie haben auch gerade das Thema Daten angesprochen, das vielleicht nicht so leicht eine Nutzung ist, aber welchen Hebel hat KI für Ihre Forschung? Also gibt es irgendeinen Faktor, wo Sie sagen, naja, dadurch können wir, weiß nicht, so und so viel Zeit verkürzen oder dadurch können wir so und so viel die Qualität erhöhen. Also gibt es da schon so Einschätzungen auch von Ihren Instituten, welchen Impact dann KI in der Forschung hat? Weil gerade in dem Thema Gesundheit hört man ja überall, dass es ja mit das allergrößte Potenzial hat, dass man da Dinge erkennt. Gab es ja kürzlich, glaube ich, auch was mit Proteinthemen und so. Also das ist ja der Wahnsinn, was man dort mit KI plötzlich jetzt relativ Anführungszeichen schnell rausfinden kann, wo man vielleicht davor noch Jahrzehnte geforscht hat. Also gibt es da schon so Einschätzungen, welchen Faktor man an Verbesserungen dadurch herbeiführen kann?
Also einen konkreten Faktor kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann nur sagen, es wird signifikanten Einfluss haben. Also es wird eine, es wird die Forschung nicht nur revolutionieren, sondern auch die Krankenversorgung. Wo wir noch dranhängen, sind nicht abgestimmte Systeme. Wir haben viele Daten, die nicht strukturiert sind, wo auch die Qualität nicht stimmt oder schwierig ist, zusammenzufügen beispielsweise. Aber wenn wir das hinbekommen und das schaffen und dann eben künstliche Intelligenz, Machine Learning für unsere Datenauswertung, für Diagnosen zum Beispiel, Companion Diagnostik nennen wir das auch, bekommen, dann kann das wirklich auch die Krankenversorgung direkt revolutionieren. Und unsere Forschung hat das jetzt schon signifikante Auswirkungen und im positiven Sinne. Das hat halt immer so zwei Seiten. Ich habe auch Kolleginnen und Kollegen, die wo KI und Machine Learning diese neuen Methoden sehr viel Angst verbreiten. Oder auch in der Lehre, wenn ich in der Universität, ich habe ja auch erwähnt vorhin, ich bin Studiendekanin in der Medizintechnik. In der Medizin sehen wir es als große Chance. Wir sehen da Möglichkeiten. Wir verwenden KI schon zum Programmieren, wo man sonst Monate für gebraucht hat. Stunden. Also da kann ich Ihnen eine Zahl nennen, genau. Aber es gibt dann auch die Geisteswissenschaften, die natürlich ganz verzweifelt sind und sagen, wie kann ich zukünftig sehen, ob das mein Student, meine Studentin war oder ob das eine künstliche Intelligenz geschrieben hat in den Essays. Also da sind unterschiedliche Anschaumöglichkeiten und Weltbilder. Aber ich denke, für die Forschung, für die Gesundheitsforschung vor allem, wird das signifikanten Einfluss haben. Und hat es ja schon. Ja. Leider nur nicht in Deutschland. Ja. Wenn man über die Grenzen hinausschaut, wenn man sieht, was in den USA da auch schon passiert. Ja. Wir hatten einen Workshop am NMI im letzten Jahr mit israelischen Firmen, die sich vor allem auf KI fokussiert haben, auf verschiedene Machine Learning Prozesse, die gerade in der Gesundheit eingesetzt werden sollen und was man da für Möglichkeiten hat. Und wir hatten diesen Workshop zusammen mit Klinikerinnen und Klinikern, mit der Industrie und eben diesen KI-Firmen. Und was die uns auch aufgezeigt haben, was dort schon möglich war. Die haben ein anderes Gesundheitssystem mit zwei Kranken. Das ist schon sehr unterschiedlich zu unserem System, wo man dann halt auch schnell an geordnete und strukturierte Daten vor allem rankommt. Aber was die da auch beschleunigen können und konnten schon, da träumen wir teilweise noch davon. Und ich denke aber auch, ich weiß, dass die Landesregierung hier sehr, sehr hart arbeitet und viel aus dem Sozialministerium, Wirtschaftsministerium, Staatsministerium, die arbeiten alle zusammen, ziehen an einem Strang, dass man da eine Verbesserung bekommt von Datennutzung, dass man besser rankommt, sicher rankommt, schneller rankommt. Und ich denke, das wird vieles ermöglichen für die Gesellschaft und für uns alle.
Das ist doch ein ermutigendes und schönes Schlusswort. Und ich bedanke mich ganz herzlich, wirklich diesen intensiven Ausflug. Und ich glaube, Sie haben es auf jeden Fall geschafft, uns da auch mitzunehmen in etwas, was erstmal vielleicht relativ abstrakt klingt, wie eine Innovationsallianz mit Forschungsinstituten, um da wirklich zu sehen, was Sie da auch für einen Impact leisten, für die Gesellschaft, aber natürlich auch für Unternehmen, auch mit dem Bezug wirklich auch zum Unternehmertum. Also hat mir sehr gut gefallen. Herzlichen Dank da auch für die Offenheit und Transparenz. Und ich wünsche Ihnen natürlich auf dem weiteren Weg des Zusammenwachsens der Institute weiterhin auch alles Gute und natürlich dann auch spannende Outcomes, spannende Kooperationsprojekte auch intern und natürlich dann auch Stichwort dann natürlich auch Finanzierung und natürlich auch dann Zusammenarbeit mit Land und Bund weiterhin natürlich auch alles Gute. Genau.
Ja, vielen herzlichen Dank und ich würde mich freuen, wenn man sich wieder sieht oder auch Ihre Hörerschaft. Gerne kontaktieren Sie uns.
Genau.
Und
ja. Genau, alles wir nehmen in die Footnotes auf jeden Fall, nehmen wir alles rein. Den Link natürlich auch zur Innovationsallianz, auch gerne zu Ihrem LinkedIn-Profil. Also von daher machen wir alles möglich. Genau.
Super. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Innopuls, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.